Gelobt sei der Name des Herrn für seine Gegenwart. Gott ist bereits gegenwärtig. Wer ein Empfinden dafür hat, spürt es. Wir sind im Namen des Herrn hier und er hat die Verheißung gegeben, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich mitten unter ihnen. Das hat er gesagt. Und er hält, was er verspricht. Auf ihn können wir uns verlassen. Gott sei Dank dafür, dass es noch etwas gibt. Zum Beispiel Gottes Wort, der Herr. Dinge, auf die man sich verlassen kann. Von denen man genau weiß, so ist es. Und anders kann es nicht sein. Wir haben nur einen Wunsch, dass Gott wirklich zu seinem Recht kommt.
Amen.
Dass die drei Dinge, das Blut des Lammes, das Wort Gottes und der Geist Gottes wirksam sein können in uns. Denn so steht es geschrieben, drei sind's, die da zeugen, das Wasser, der Geist und das Blut. Und wir sind hier, um ein Wasserbad in Wort zu nehmen. Wir sind hier, um die erlösende und befreiende Kraft des Blutes des Lammes zu erleben. Und wir sind hier, um auch vom Geist Gottes zu empfangen. Möge dieses eine Weihestunde sein. Eine Stunde, wie es eben schon erwähnt wurde, in der wir gespeist werden. Es gibt ja Menschen, die haben jeden Tag Hunger und die essen täglich. Ich weiß nicht, ob ihr auch dazu gehört, aber die meisten haben ja täglich neuen Hunger, schon im Irdischen. Und im Geistlichen ist es genauso. Wir haben einen Hunger nach Gott. Und was wünschten wir mehr, als dass wir schon sehen könnten, dass er sich uns nicht nur im Worte naht, sondern auch in seiner Kraft. Ich dachte an die Bergpredigt, als das Wort gelesen wurde, kommet her und nehmet umsonst. Es steht in Matthäus im 5. Kapitel, Matthäus Kapitel 5, Vers 3 bis 6. Matthäus 5, Vers 3 bis 6. Selig sind die Armen, denn ihnen wird das Himmelreich zuteil. Eben wurde der Vergleich gezogen. Es gibt Menschen, die ihr Leben um jeden Preis verlängern möchten, um jeden Preis. Um jeden Preis. Und wir haben es besonders von der Herzverpflanzung gehört. Wer viel Geld hat, der ist dann mal früher dran als die anderen, die nicht so viel haben. Und sie möchten länger leben. Auch der eine Fürst, ja, warum nicht? Gott verlängert nicht unser irdisches Leben. Gott schenkt uns ewiges Leben. Und das aus Gnaden, durch den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Und wenn wir umsonst nehmen dürfen, dann nur deshalb, weil der Preis bereits gezahlt wurde. Und es war ein hoher Preis, ein teurer Preis. Der Preis des Blutes des Lammes. Denn so steht's im Petrusbrief geschrieben, dass wir nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden sind, sondern mit dem kostbaren, teuren und heiligen Blute des Lammes. Ich lese Vers 3 noch einmal. Selig sind die geistlich Armen, denn ihnen wird das Himmelreich zuteil. Selig sind die Bekümmerten oder Leidtragenden, denn sie werden getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Jetzt kommt's. Selig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Wir haben einfach einen Hunger, den Gott in uns hineingelegt hat. Bei dem letzten Liede, bei der zweiten Strophe, habe ich einfach darüber nachdenken müssen, ob es vielleicht doch noch einige gibt, die zögern, die vielleicht nur zuschauen, dass andere Gott erleben, ohne selbst ihr Erlebnis mit Gott gemacht zu haben. Es heißt in dem Liede 169, Strophe 2, was nützt dir dein Zögern, o Seele? Die Gnadenzeit eilet dahin. Kein anderer als Jesus kann segnen. Ihn haben ist ewiger Gewinn. Deshalb konnte Paulus sagen, Christus ist mein Leben und Stärken ist mein Gewinn. Möge Gott, wie schon gesagt wurde, mit uns sein und segnen, zu uns reden, unsere Herzen bewegen, uns ganz für sich zu gewinnen, dass wir tatsächlich nicht mit halbem Herzen oder mit einem Ohr hinhören, sondern zu denen gehören dürfen, die ihr ganzes Leben dem Herrn geweiht haben und ihn lieben, wie geschrieben steht, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Gemüt und so auch sein Wort lieben und ihn aufnehmen und auch einander lieben in der göttlichen Liebe, die in unsere Herzen ausgegossen werden muss durch den Heiligen Geist. Ihr Lieben, wenn wir von der Endzeit sprechen und biblisch das prophetische Wort einordnen, das ist eine herrliche Sache. Und wir sind Gott dankbar dafür. Aber wisst ihr, was das für uns bedeutet? Wenn all die anderen Dinge ja zum großen Teil nach der Entrückung geschehen werden, sich schon jetzt vor unseren Augen so sichtbar anbahnen, wie nahe muss dann die Entrückung sein. Und wir wissen genau, was es bedarf, um entrückt zu werden. Die Bibel sagt, ohne Heiligung wird niemand den Herrn schauen. Die Bibel sagt in Matthäus 25, dass die Törichten nicht genügend Öl hatten, es mangelte und sie konnten nicht zum Hochzeitsmahl eingehen. Die Bibel gibt uns über alles Aufschluss. Und was wir in der Tat alle benötigen, ist ein klares Verständnis der biblischen Begriffe lehrmäßig, aber auch ein klares Erlebnis der Dinge, die die Bibel uns in Aussicht stellt und die andere vor uns erlebt haben. Würde ich heute fragen, was bedeutet Heiligung? Ich wüsste nicht, wie viele Antworten hier kämen. Wer den katholischen Geist hat, der würde sagen, wenn jemand für sich bleibt und dem anderen Geschlecht nicht nahe, das könnte heilig sein. Ja, das mag heilig sein für einen Pfaffen, aber nicht bei Gott. Ich habe am letzten Wochenende in der Nähe von Zürich eine Hochzeit beigewohnt, auf der übrigens Geschwister Ammann, die heute auch hier sind, ein herrliches Lied oder einige herrliche Lieder gesungen haben. Und da hat... Und jetzt haltet euch bitte fest, die sitzen alle, sagt Bruder Russ, da hat eine Hochzeit stattgefunden Aber das Brautpaar war nicht mehr das Jüngste. Die Braut war 65 und der Bräutigam war 75. Und es war eine herrliche Hochzeit. Alle beide hatten schon sehr viele Familienangehörige und die haben sie alle geladen. Und beide haben nur einen Wunsch gehabt, dass ich evangelisiere. Die wussten ja schon, wie das Leben zu sein hat. Und siehe da, es sind Tränen geflossen von denen, die das Wort gehört haben. Was ich nur sagen wollte, ist Folgendes. Lasst uns in jedem Punkt nüchtern, klar und normal handeln und wandeln, bis der Herr kommt. Dass niemand sich auf Glatteis begebe und meine, jetzt, wenn es also wirklich nahe ist, dass dann nichts mehr zu tun sei. Wer heiraten will, heirate recht bald. Und wer irgendwas tun will, tue es alles bald, denn bald wird es zu spät sein. Irgendjemand sagt mir in der Tat, Bruder Frank, wenn es wirklich so ist, dass das Kommen des Herrn so nah ist, dann habe ich mich entschlossen, jetzt doch nicht mehr länger allein zu bleiben. Auch das gibt es. Das sind klare Entscheidungen, die wir nur begrüßen können. Ihr Lieben, es geht aber heute Vormittag um wesentlich mehr. Es geht heute Vormittag darum, dass wir in der Gegenwart Gottes zu unserem Recht kommen und dass der Geist Gottes über uns und auf uns herab und ruhen kann. Wie schon angedeutet, wenn wir gesehen haben oder weiterhin sehen, in welcher Zeit wir leben und dass sich tatsächlich biblische Prophetie um uns herum erfüllt und wir das prophetische Wort als helles Licht haben, das an dunklem Ort scheint, dann lasst uns darauf Acht geben, dass wir nicht nur gehört haben, sondern erlebt haben, was Gott uns verheißen hat. Und wenn wir heute alle wirklich hungern und dürsten nach Gott, dann wird er uns stillen, dann wird er uns tränken mit Wonne wie mit einem Strom, so steht's geschrieben, und wir werden uns laben an den reichen Gütern seines Hauses. Das Neue Testament beginnt mit dem übernatürlichen Wirken Gottes durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich möchte euch klar sagen, so wird es enden. Mit einer Auswirkung der Kraft des Heiligen Geistes in der Braut des Lammes, die eins geworden ist mit dem Bräutigam und die das Wort der Stunde trägt, sein Wesen hat und so weiter. Ich möchte aber dazu einige Bibelstellen lesen, damit es immer biblisch fundiert ist. Lukas, Kapitel 1. Lukas, Kapitel 1, Vers 35. Lukas, Kapitel 1, Vers 35. Da gab der Engel ihr zur Antwort: Heiliger Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten dich überschatten. Daher wird auch das Heilige, das von dir geboren werden soll, Sohn Gottes genannt werden. Ich lese diesen Vers aus einem ganz bestimmten Grunde. Wenn der Heilige Geist über einen Menschen kommt, dann entsteht etwas in dem Menschen. Der Heilige Geist ist nicht Wind. Der Heilige Geist ist wirksame Kraft Gottes in denen, die ihn empfangen. Und dann geschieht's, wenn der Geist Gottes über einen Menschen kommt, dann kommt ein Produkt hervor. Dann ist eine Zeugung. Und nach der Zeugung kommt eine Geburt. Und dann kommt göttliches Leben hervor. Man muss das einfach einmal in dieser Deutlichkeit aussprechen, um zu wissen, was damit gemeint ist, wenn in der Bibel von der Kraft des Heiligen Geistes gesprochen wird. Es ist wirksame, zeugende, schöpfende Kraft Gottes in Aktion, in Tätigkeit. Nicht nur Anschauungsunterricht, sondern tatsächlich wirksame, offenbar werdende, zeugende, schöpfende Kraft Gottes in dem Menschen, über den der Heilige Geist kommt. Und genau das brauchen wir in diesen Tagen. In die Hände klatschen können viele, jubeln und jauchzen auch und nichts dagegen. Ich wünschte, dass das in unserer Mitte auch geschieht. Auch das hat Bruder Russ, der Spezialdinge formulieren kann, schön gesagt. Wir sind nicht bei einer Beerdigung hier. Wir sind zwar gestorben, sind schon mit Christus begraben und mit ihm zu einem neuen Leben auferstanden. Und wir möchten, dass dieses göttliche Auferstehungsleben durch die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben offenbar wird, dass Christus unser Leben werden könnte. In Lukas 21, in Verbindung mit der Endzeit und das, was geschieht, sagt uns der Herr Folgendes. Lukas 21, 34 bis 36. Lukas 21, 34 bis 36. Habt aber auf euch selbst Acht, dass eure Herzen nicht etwa durch Schlemmerei und Trunkenheit und Sorgen des Lebens beschwert werden und jener Tag euch unvermutet überfalle wie eine Schlinge. Denn hereinbrechen wird er über alle Bewohner der ganzen Erde. Seid also allezeit wachsam und betet darum, dass ihr die Kraft empfanget, diesem allem, was da kommen soll, zu entrinnen und vor den Menschensohn hinzutreten. Kraft empfangen, allem zu entrinnen, das da über den Erdkreis kommen soll. Wir haben es oft genug in den Predigten gehört, dass die Gemeinde vor Ausgießung der Zornesschalen und vor der großen und grausamen Drangsals- und Trübsalszeit entrückt werden wird. Und das stimmt. Aber um entrückt zu werden, müssen wir Kraft empfangen. Diese sich dann auswirkende, den Leib verwandelnde, uns hinaufnehmende Kraft Gottes. Und das darf auch nicht Wind eine Lehre sein. Das muss göttliche Realität sein. Man kann auch in dem Punkt lehrmäßig vielleicht die Sache richtig darlegen, ohne dass die Menschen es erlebt haben. Und ich habe es oft genug gesagt an dieser Stätte. Der Unterschied im Predigtdienst oder Amt zwischen Beruf und Berufung ist himmelweit und himmelhoch. Hier geht es nicht um die Ausübung eines geistlichen Berufes. Hier geht es um die Verkündigung des ewig gültigen Evangeliums, Kraft göttlicher Berufung. Und wir möchten, wie Paulus damals gesagt hat, dafür sorgen, dass alle die Vollkommenheit in Christo erreichen und zu denen gehören, die an den Tag, den der Herr gemacht hat, eben die Kraft schon haben, um dann von dieser Erde genommen zu werden, die Verwandlung des Leibes zu erleben und so vor dem Menschensohn zu stehen, ehe die Gerichte Gottes über diese Erde kommen. Was die Kraft betrifft, so ist es immer wieder der Geist Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes. In Apostelgeschichte, im ersten Kapitel, wird uns in Vers 8 gesagt, ihr aber werdet jedoch Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Ihr merkt, worum es geht. Ein Brausen war auch da. Das Wehen eines mächtigen Windes war auch da. Herrlich. Aber nicht nur. Da war noch mehr. Ein Brausen vom Himmel, wie ein mächtiger Wind. Feurige Zungen. Herrlich. Aber da war noch mehr. Da war lebendig machende Kraft Gottes in die Herzen der Gläubigen gekommen. Sie waren ein Herz und eine Seele. Sie glaubten Gott. Aber als der Pfingsttag herbeikam, kam Kraft aus der Höhe in die gläubig gewordenen hinein. Ihr Lieben, ich sag's gern noch einmal. Wir wollen an dieser Stätte nicht nur Wortbetrachtung haben. Wir wollen erleben, was Gott uns zugesagt hat und was notwendig ist, um an der Entrückung teilzuhaben. Ich wüsste in der Tat nicht, wie ich vor Gott erscheinen sollte, wenn die Verkündigung nicht so gewesen wäre, dass jeder die Möglichkeit hatte, Gott wirklich zu erleben. Und ich will dem gern hinzufügen, dass es an der Verkündigung nicht liegen kann. Klarer und wahrer, umfangreicher, höher und tiefer kann Gottes Heilsratschluss nicht verkündigt werden, wie er in unserer Zeit verkündigt wird. Jetzt kommt es auf uns als Hörer an, wirklich zur Sache zu kommen und sagen, Herr, wenn die Dinge ihren Lauf schon nehmen und wir es gar sehen können, dann bitte, hilf jetzt und lass wohl gelingen. Und wenn wir gemeinsam unsere Stimme zu Gott erheben, wird er da nicht antworten? Amen. Doch, er hat es zugesagt, so mein Volk sich versammelt, das nach meinem Namen genannt ist und nach dieser Stätte schaut, an die ich meinen Namen gelegt habe. Ihr kennt das Gebet bei der Tempeleinweihung Salomos. Und wenn wir heute auf Jesus Christus schauen, in dem sich Gott selbst und seinen Namen und sein Heil offenbart hat. Ihr wisst, wir waren am letzten Wochenende ja 3 Tage in Zürich. Und an dem Freitag haben ja die Moslems ihren heiligen Tag. Und siehe da, es waren viele Bücher ausgestellt. Die hatten dort eine Versammlung, auch im Volkshaus, in einem Saal. Und eine Überschrift lautete, es gibt nur einen Gott und sein Name ist Allah. Wir haben das anders erkannt. Es gibt nur einen Gott und dazu sagen wir Ja und Amen. Aber dieser eine wahre Gott ist Immanuel geworden, Gott mit uns. Und sein Name im Neuen Testament ist Yahshua, griechische Form Jesus, Yahweh Retter. Ihr Lieben, wir sind dankbar dafür, dass Gott unsere Augen geöffnet hat. Dankbar dafür, dass er Licht geschenkt, ja Offenbarung gegeben hat. Denn ohne Offenbarung hätten auch wir nichts gesehen und nichts gehört. Also, es geht um das Empfangen der Kraft, die auch unsere sterblichen Leibe lebendig machen kann. Und wie oft haben wir es gesagt, erst muss die göttliche Kraft uns umgestalten, ehe sie dann die Verwandlung unseres Leibes vornehmen kann. Von unserem Herrn Jesus wird Folgendes gesagt in Apostelgeschichte im 10. Kapitel, im 38. Vers. Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 38. Nämlich, wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, wie dieser dann umhergezogen ist und Gutes getan und alle geheilt hat, die vom Teufel überwältigt waren. Ihr Lieben, auch das gehört dazu. Wir brauchen eine bevollmächtigte Gemeinde, in der alle, die vom Teufel überwältigt sind, frei werden. Ich habe darüber nicht viel gesprochen, aber ich habe meine Beobachtungen gemacht und bin innerlich sehr betrübt darüber, dass auch oft Gläubige vom Teufel an der Nase umhergeführt werden und dass er mit ihnen sein Spiel hat. Gottes Kinder sollten ihr Leben Gott ganz weihen und der Teufel sollte ausfahren und alle Dämonen ihr Anrecht verlieren an denen, die zur bluterkauften Schar gehören. Ihr wisst, es war ja der Dienst unseres Herrn hier auf Erden. Er zog umher, hat wohlgetan, hat die Menschen befreit, die sich selber ja nicht lösen und helfen konnten. Und siehe da, nachdem sie frei geworden waren, dienten sie dem Herrn mit Freuden. Aus einer Frau hat er sogar 7 Teufel ausgetrieben. Und das ist schon eine ganz schöne Zahl. Und siehe da, sie diente ihm zusammen mit anderen, an denen er das Gleiche getan hat. Ihr Lieben, die Zeit ist sehr ernst. Und wir müssen uns alle gemeinsam fragen, ob Gott schon zu seinem Recht in unserem Leben gekommen ist. Diese Frage habe ich nicht nur weitergegeben. Sie ist an mich genauso gerichtet, an alle, die das Wort verkündigen und an alle, die es hören, an alle, die es glauben. Ist Gott zu seinem Recht in unserem Leben gekommen? Hat er tun können, was er verheißen hat? Und wenn wir dann aufrichtig sind und feststellen, dass es noch nicht so weit ist, dann kommt über uns der Geist Gottes. Es kommt Reue, es kommt Buße, es kommt ein Verlangen, oh Gott. Wenn es noch nicht so ist, lass es doch so werden, damit du in uns und durch uns zu deinem Recht kommst. Wie oft haben wir es gehört? Gott in Christus, Christus in der Gemeinde. Das Wort Christus bedeutet Gesalbter. Gesalbt mit Heiligem Geist, mit der Kraft Gottes ausgerüstet, ausgestattet. Und so haben wir es hier gelesen in Apostelgeschichte 10, Vers 38. Nämlich, wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, wie dieser dann umhergezogen ist und Gutes getan und alle geheilt hat, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Denn Gott war mit ihm. Jetzt wird noch im nächsten Vers gesagt, und wir sind Zeugen für alles das, was im jüdischen Lande sowie in Jerusalem vollbracht hat, was er im jüdischen Lande und in Jerusalem vollbracht hat. Wo etwas geschieht, da wird's gesehen, es wird gehört, es wird miterlebt. Jesus sagte ja, ihr seid meine Zeugen. Aber er sagte genauso, wartet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. So wie das Neue Testament mit der wirksamen Kraft Gottes, mit der Kraft des Heiligen Geistes begann, sei es mit unserem Herrn, sei es mit der Gemeinde zu Pfingsten. Es war nicht die große Predigt, die zuerst kam. Zuerst kam die Ausgießung des Heiligen Geistes. Die Ausrüstung mit der göttlichen Kraft, um den Dienst, zu dem die Gemeinde bestimmt war, um denselben ausführen und tun zu können. Ich frage euch, brauchen wir in dieser Zeit nicht das doppelte Maß der Kraft des Heiligen Geistes? Hat es je einen solchen Unglauben, so viele Atheisten, Gottesleugner und wer sie alle sind, Spötter und wer sie alle sein mögen, auf Erden gegeben wie in unseren Tagen? Oh, dass wir es im Glauben nehmen könnten und Gott dadurch ehren, dass er in der Tat noch einmal Himmel und Erde bewegen und seinen Geist noch einmal in mächtiger Weise ausgießen wird. Ich lese euch das Wort aus dem Propheten Sacharja, das davon spricht, in Verbindung mit dem Wirken des Heiligen Geistes und des Anbringen des Schlusssteines unter dem Jubelruf Heil, Heil sei ihm. Sacharja Kapitel 4, eins der schönsten Bilder im ganzen Alten Testament, was die Gemeinde des Neuen Bundes betrifft. Sacharja 4, Vers 2 und dann von Vers 5. Und er fragte mich, was siehst du? Ich antwortete, ich sehe, da steht ein Leuchter, ganz von Gold. Und ein Ölbehälter befindet sich oben darauf. Und sieben Lampen sind an ihm und sieben Gießröhren für die sieben Lampen, die sich an ihm befinden. Hier haben wir die Zeitspanne des Neuen Testaments vor Augen. Ein Ölbehälter, ein siebenfacher Leuchter und sieben Gießröhren, die aus diesem einen Ölbehälter auf die sieben Lampen dieses goldenen Leuchters herunterkommen. Das bedeutet, in den sieben Etappen oder Epochen der neutestamentlichen Gemeinde, der sieben Sendschreiben, der sieben Boten und Botschaften, was immer es gibt und sind, wirkt der Heilige Geist neu auf Erden. Und wir leben nun einmal im letzten Gemeindezeitalter, das ist hundertprozentig klar und wahr, aber auch da gibt es einen Fluss des Öles, des Geistes, wie es hier in diesem Bild beschrieben und uns gezeigt wird. Dann steht weiter von Vers 5, da gab mir der Engel, der mit mir redete, folgende Antwort. Du weißt also nicht, was dies dort bedeutet. Als ich nun antwortete, nein, mein Herr, gab er mir folgende Auskunft. So lautet das Wort des Herrn an Zerubbabel: Nicht durch Heere und Macht oder Gewalt, sondern durch meinen Geist. So spricht der Herr die Herrscharen. Vers 7. Wer bist du, großer Berg? Vor Zerubbabel sollst du zur Ebene werden. Jetzt kommt's. Er wird den Giebelstein oder Schlussstein an Ort und Stelle bringen unter dem Jubelruf: Heil, Heil sei ihm. Hier wird von der Vollendung gesprochen, nicht von dem Beginn. Christus ist beides, Eckstein und Schlussstein. Er ist Alpha und Omega, er ist der Erste und der Letzte. Aber hier in diesem prophetischen Wort ist die Rede vom Schlussstein. Ihr wisst, das ist der Letzte unter dem Dachfirst. Der Erste, wenn der Bau beginnen soll, und der Letzte, wenn der Bau seine Vollendung findet. Also wird am Ende der Gnadenzeit durch die Kraft des Heiligen Geistes in der Gemeinde des lebendigen Gottes etwas ganz Besonderes geschehen. Und wie damals die üblichen Bauleute den Eckstein verworfen haben, so werden sie jetzt auch den Schlussstein verwerfen. Aber es gibt, wie wir gestern Abend gelesen haben, einen göttlichen Überrest, eine Auswahl, die sich einfach ganz auf die Seite Gottes stellt und von Herzen glauben kann und somit erleben wird, was uns im Worte Gottes verheißen worden ist. Wir singen ja in dem Chorus: Gottes Geist wirkt noch einmal. Und das glauben wir nicht nur, ich meine sagen zu können, dass es schon der Geist Gottes ist, der zu wirken begonnen hat. Dass es der Geist Gottes ist, der das Wort genommen und es uns geoffenbart hat. Der Geist Gottes, der uns bereits in die Wahrheit eingeführt und uns dieselbe weiterhin offenbart. Aus Römer Kapitel 1 möchte ich mit Bezug auf unseren Herrn Folgendes lesen, und vergessen wir nicht, er ist der Sohn Gottes, wir sind Söhne und Töchter Gottes. Wir sind, und das soll immer wieder neu verkündigt werden, aus demselben Wort Samen, aus dem gleichen Geiste gezeugt, als damals gesagt wurde: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wenn wir aus Gott gezeugt und geboren worden sind, dann durch denselben Heiligen Geist. Und es gibt nur einen Vater im Himmel, und Jesus sagte: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Das sind seine Worte. Und wir sind in der Tat Kinder Gottes geworden, auch wenn noch nicht offenbar geworden ist, wie und was wir an jenem Tage sein werden. So werden wir es dann ja sehen, wenn es geschehen wird. Also in Römer Kapitel 1, im 4. Vers, wird uns gesagt von unserem Herrn: Aber als Sohn Gottes in Macht erwiesen, nach dem Geist der Heiligkeit, aufgrund seiner Auferstehung aus den Toten. Durch ihn, unseren Herrn Jesus Christus, haben wir Gnade und das Apostelamt empfangen, um Glaubensgehorsam zu seines Namens Ehre unter allen Heidenvölkern zu wirken. Zu diesen gehört auch ihr, da ihr für Jesus Christus berufen worden seid. Das Wort gilt uns heute. Auch wir gehören dazu. Wir leben noch in der Gemeindezeit, weil wir das gerade ebenso anschneiden. Da ist eine Frage mit Bezug dessen, was oder auch Bezug das, was Bruder Brenhim gesagt hat. Und wir werden ja noch einige Fragen zu beantworten haben. Wir bitten nur darum, stellt sie in Ruhe. Wir haben ja noch einige Versammlungen. In jedem Fall muss alles und immer biblisch eingeordnet werden. Da haben doch wirklich Experten gefunden, wo Bruder Brenhim gesagt hat, Offenbarung 10 erfüllt sich in der Zeit, in der der siebente Gemeindeengel auf Erden ist. Und damit sagen sie, dann ist der Herr als Bundesengel herabgekommen und hat einen Fuß auf Land und Meer gesetzt. Und sie vergessen grundsätzlich, dass wir noch heute in derselben Zeit leben, nämlich im letzten Gemeindezeitalter von Laodicea. Aber sie haben keine Unterscheidung. Sie nehmen einen Begriff oder einen Ausspruch und ordnen ihn nicht biblisch ein und schon ist die Sache schief. Ich bin Gott sehr, sehr dankbar dafür, dass er uns die Gnade geschenkt hat, nicht eine eigene Richtung zu suchen oder eine eigene Deutung zu geben, sondern einfach die göttliche Richtung zu gehen, von der wir von Anfang an oder auf der wir von Anfang an gegangen sind, ohne auch nur im Geringsten irgendwelche Dinge darzustellen oder sie anders zu formulieren. In diesem Wort hier haben wir gelesen, aber als Sohn Gottes in Macht erwiesen nach dem Geist der Heiligkeit, aufgrund seiner Auferstehung aus den Toten. Das betrifft ihn. Aber was uns betrifft, haben wir auch gelesen. Durch ihn, unseren Herrn Jesus Christus, haben wir die Gnade und das Apostelamt empfangen, um glaubensgehorsam zu seines Namens Ehre unter allen Heidenvölkern zu wirken. Dann eben noch einen Schritt weiter. Zu diesen gehört auch ihr, da ihr für Jesus Christus berufen worden seid. Haben wir das voll und ganz im Glauben aufgenommen? Ist uns bewusst geworden, welch eine Gnade Gott uns geschenkt hat, dass wir in dieser Zeit zu denen gehören dürfen, die nicht nur glauben, sondern glauben, wie die Schrift sagt. In Römer im 15. Kapitel, Römer Kapitel 15, lesen wir Vers 19. Römer 15, Vers 19. Durch die Kraft von Zeichen und Wundern, durch die Kraft des Heiligen Geistes, auf diese Weise habe ich nämlich von Jerusalem aus und in weitem Umkreise bis nach Illyrium hin die Heilsbotschaft von Christus voll ausgerichtet. An anderer Stelle sagt Paulus, das Wort oder das Evangelium kam nicht in Worten allein, sondern in der Kraft. Und das Evangelium Jesu Christi ist für jeden, der da glaubt, die Kraft Gottes. Haben wir das gelesen? So steht's in der Heiligen Schrift. Es ist die Kraft Gottes. Ich lese es aus Römer Kapitel 1, Vers 16. Uns allen bekannt. Römer 1, Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch eine Gotteskraft, die jedem, der da glaubt, die Rettung bringt, wie zuerst dem Juden, so auch dem Griechen und wer immer glauben möchte. Worum geht es? Es geht darum, dass Gott eine Gemeinde hat, die ihm zur Verfügung steht, durch die er noch einmal auf Erden wirksam sein kann. Und dann müssen wir alle gemeinsam in die gleiche Richtung, im gleichen Geiste, unter derselben Belehrung vorwärts gehen und im Glauben das, was Gott verheißen hat, annehmen. Ich möchte weiterlesen aus 1. Korinther, 1. Korinther, 2. Kapitel, Vers 5. 1. Korinther, Kapitel 2, Vers 5. Denn euer Glaube sollte nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhen oder gegründet sein, je nach Übersetzung. Menschenwort und Menschenweisheit haben vor Gott keinen Bestand. Und Paulus schreibt, ihr habt das Wort, das wir verkündigt haben, als das angenommen, was es in der Tat ist, nämlich als Gottes Wort. Und dieses Wort Gottes wird bestätigt durch die Kraft Gottes in denen, die es aufnehmen im Glauben. Und deshalb steht, denn euer Glaube sollte nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhen. Immer wieder, so hören wir es in dieser Andacht, geht es um die Kraft Gottes. Nicht um das, was du oder ich tun können oder nicht tun können. Es geht um die sich auswirkende Kraft des Heiligen Geistes in den Gliedern des Leibes Jesu Christi, unseres Herrn. Und es steht geschrieben im 1. Korinther, im 12. Kapitel, Vers 12 und 13, dass wir alle durch einen Geist zu einem Leibe getauft worden sind. Im Alten Testament wurden Könige und Priester gesalbt. Und nachdem sie gesalbt wurden oder während der Salbung kam tatsächlich der Heilige Geist über sie. Da haben wir besondere Beispiele. Das eine von David, lasst es mich euch lesen, weil dieser Begriff aus dem Alten Testament ja dann auch in das Neue mit hinübergenommen worden ist. In 1. Samuel im 16. Kapitel, dort lesen wir Vers 1 und Vers 13. 1. Samuel 16, 1 und 13. Da sagte der Herr zu Samuel, wie lange willst du noch um Saul trauern, da ich ihn doch für unwürdig erachtet habe, noch länger König über Israel zu sein? Fülle dein Horn mit Öl und mache dich auf den Weg. Ich will dich nach Bethlehem zu Isai senden, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ersehen. Und dann kommt die Beschreibung, was alles vor sich ging. Alle waren da, nur nicht der, den Gott wollte. Der war noch bei der Herde. Der hatte sich gar nicht angestellt. Die sechs waren da, aber der letzte, auf den es ankam, er war nicht da. In Vers 13 lesen wir, da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn inmitten seiner Brüder. Da kam der Geist des Herrn über David von diesem Tage an und auch späterhin. Samuel aber machte sich auf und kehrte nach Rama zurück. Da kam der Geist des Herrn über ihn. Ihr wisst ja, an Saul und David haben wir im Alten Testament eine sehr gute Beschreibung von dem einen, dessen Leben nicht erneuert wurde, der Hass und alles in sich trug, obwohl gesalbt, und der andere, dessen Herz verwandelt wurde. Ihr wisst, wie übel Saul dem David mitspielen wollte, wie er ihn verfolgte und hasste, mit dem Speer an die Wand stechen wollte. Und höret, was David, ein Mann, über den der Geist Gottes kam, dann später sagte. 2. Samuel 9, Vers 1 und 2. 2. Samuel 9, 1 und 2. David fragte, ist noch jemand von Sauls Familie übrig geblieben? Ich will ihm Barmherzigkeit erzeigen oder üben um Jonathans Willen. David fragt, ob einer übrig geblieben ist von dem Hause, von dem Hause Sauls, von denen, die ihn verfolgt haben, die ihm das Leben schwer gemacht haben. Ist noch einer übrig geblieben? Ich will Barmherzigkeit an ihm erzeigen. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Ihr Lieben, es gibt Merkmale im Leben eines Gläubigen, die kann man nicht übergehen und nicht übersehen. Und dann heißt es hier eigentlich noch ein wenig weiter, ich will Barmherzigkeit an ihm üben, um Jonathans Willen. Nun war im Hause Sauls ein Diener namens Ziba, den berief man zu David, und der König fragte ihn, bist du Ziba? Er antwortete, ja, dein Knecht. Höre, was jetzt in Vers 3 steht. Der König fragte weiter, ist niemand mehr da von Sauls Familie? Und höre, was jetzt steht. Dass ich ihm Gottes Barmherzigkeit erweisen könnte. Zuerst, ich will Barmherzigkeit an ihm üben. Und dann, ist nicht doch noch jemand da, dass ich Gottes Barmherzigkeit ihm erweisen könnte. Man muss von Gott empfangen, wenn man es weitergeben will und kann. Ob Barmherzigkeit, ob Liebe, was immer auch. Aber hier kommt es eigentlich nur auf den Punkt an. Mit der Salbung kam der Geist Gottes und mit der Kraft des Heiligen Geistes die Verwandlung dieses Menschen, und es störte ihn nicht, dass er verfolgt wurde. Im Gegenteil, wir sehen es, er wollte Barmherzigkeit üben, er wollte Gottes empfangene Barmherzigkeit weitergeben an dem Hause, das ihn verfolgt hat. Hat nicht unser Herr gesagt, segnet, die euch fluchen? Betet für die, die euch verfolgen? Wie steht's um uns? Wie steht's um uns? Haben wir Gottes Barmherzigkeit empfangen? Dann lasst sie uns weitergeben. Haben wir Gottes Liebe empfangen? So wollen wir sie weitergeben. Ich möchte noch schnell ein oder zwei Stellen lesen. Aus 2. Petrus, Kapitel 3, 2. Petrus, Kapitel 3, in Verbindung mit der Endzeit, mit dem Tag des Herrn, mit der Verheißung der Wiederkunft Jesu Christi. In 2. Petrus 3 ist ja einiges gesagt worden. Aber dann wird uns hier in Vers 11 gesagt, 2. Petrus, 3. Kapitel, Vers 11, da nun dies alles sich so auflöst, wie muss es da bei euch mit den Erweisen von heiligem Wandel und Gottseligkeit bestellt sein, indem ihr auf die Ankunft des Tages Gottes wartet und euch darauf rüstet, um deswillen die Himmel im Feuer zergehen werden und die Elemente in der Flammenglut zerschmelzen. Wir haben begriffen, was schon betont wurde, nicht nur zu wissen, dass die Zeit nahe ist und dass der Tag jeden Augenblick hereinbrechen könnte, sondern Zubereitung der Gemeinde des lebendigen Gottes. Zubereitung auf diesen herrlichen Tag der Wiederkunft Jesu Christi. Und ich möchte dazu das allbekannte Wort lesen aus 2. Timotheus, dem 4. Kapitel, um uns noch mehr Mut zu machen durch das Lesen des Wortes Gottes. 2. Timotheus, Kapitel 4, vielleicht Vers 7 und 8. Ich habe den guten Kampf gekämpft, habe den Lauf vollendet, den Glauben unverletzt bewahrt. Fortan liegt für mich der Siegeskranz der Gerechtigkeit bereit, den der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem Tag zuteilen wird. Höret jetzt auf das. Jedoch nicht nur mir, sondern überhaupt allen, die seine Erscheinung lieb gehabt haben. Es gibt Menschen auf Erden, die sich danach sehnen, dass der Herr wiederkommt. Amen. Und die Braut und der Geist werden zum Schluss rufen und sagen, komme bald, Herr Jesus. Hier, das ist eigentlich ein Text, den wir manchmal bei Abdankungsreden halten, wenn jemand von uns genommen wird. Aber Paulus hat im Leben das sagen können, was wir manchen hinterher sagen, wenn sie gestorben sind. Wie oft habe ich selber dieses Wort auf Beerdigungen gelesen? Paulus hatte schon während seiner Lebzeit die Gewissheit in Gott. Er wusste und kannte seinen Stand in Jesus Christus, unserem Herrn. Für ihn war der Tod ja nur ein Übergang aus der Zeit in die Ewigkeit. Er konnte während seiner Lebzeit sagen, ich habe den guten Kampf gekämpft, habe den Lauf vollendet. Lasst auch uns für den Glauben kämpfen, der ein für allemal den Heiligen übergeben worden ist. Mögen Leute von uns denken, was sie wollen, reden und schreiben, was sie mögen. Das sei ihnen herzlich gern überlassen. Wir aber wollen die Aufgabe wahrnehmen, uns in Verbindung mit Gott und Gottes Wort an das zu halten, was er uns verheißen hat. Ich musste in diesen Tagen darüber nachdenken. Ich habe kurz auch mal nach langer Zeit nachgelesen über die Entstehung der Bibelzusammenfassung, wann Kapitel eingeteilt wurden, wann Verseinteilung kam und so weiter. Und wie viele Übersetzungen in wie viele Sprachen. Und dann dachte ich so bei mir selber, was ein David verkehrt getan hat, das haben Millionen Menschen auf der ganzen Erde zu hören bekommen. Sie können es alles nachlesen. Ich dachte so im Augenblick nach, armer David, ist eigentlich schade, dass es so alles geschrieben worden ist. Und wir sind manchmal unwohl in der eigenen Haut, wenn wir meinen, Leute haben irgendwas gesehen, gehört und erfahren. Die Bibel ist so wahr, dass sie Licht- und Schattenseiten wiedergibt. Und wir haben doch gar nichts zu fürchten. Ist doch alles geschrieben worden. Und wenn manchmal über uns etwas gesagt oder gar geschrieben wird, das erfahren doch nur ganz wenige im Vergleich zu dem, was sie nun von David und von all den anderen biblischen Gottesmännern erfahren haben. Also, wenn wir mit Christus gestorben sind, dann lasst uns in diesem neuen Leben mit ihm weitergehen auch unseren Lauf im Glauben vollenden. Und wenn ich jetzt fragen würde, wer hat die Gewissheit, wie hier Paulus schreibt, fortan liegt für mich die Siegeskrone. Also, er gehörte zu der Überwinderschar, zu der Siegerschar, die durch das Blut des Lammes und um des Wortes Gottes willen überwunden haben und ihr Leben nicht geliebt haben bis in den Tod. Er gehört also zu denen, die schon zu Lebzeiten die Gewissheit hatten, dass ihm die Siegeskrone der Gerechtigkeit bereit ist. Aber nicht nur für sich hatte er diese Gewissheit, sondern auch für uns alle mit, die wir auf die Erscheinung unseres Herrn warten und Freude darüber empfinden, dass er wiederkommen wird, um uns zu sich zu nehmen. Denn er sagte ja, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten und komme wieder, um euch zu mir zu nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wollen wir es zusammenfassen? Gott wirkt durch sein Wort, durch seinen Geist. Er wirkt auf übernatürliche Weise in denen, die sein Wort und speziell die im Worte gegebenen Verheißungen glauben. Wir haben es immer wieder gesagt, der Geist Gottes kam über Maria um der Verheißung des Wortes willen. Da war göttliche Substanz. Wort als Same war da, als Verheißung. Und der Geist kam auf diesen Samen, nicht nur Wind, wie vorhin gesagt, sondern der Geist als Kraft Gottes kam über das Wort der Verheißung, um es zum Leben hervorzubringen. Das Gleiche geschah immer wieder und geschieht in unseren Tagen. Es gibt eine Braut, die abgesondert wurde von den Denominationen, die sich Christus zur Verfügung stellt, um sein geoffenbartes Verheißungswort aufzunehmen und dann zu erleben, dass die lebendig machende, schöpferische Kraft Gottes über uns kommt, um dieses neue göttliche Leben in uns zu bewirken. Haben wir danach Verlangen, dass jetzt die Kraft Gottes über uns kommen möge? Und wenn sie kommt, dann wird neues Leben hervorkommen. Denn der Geist ist es, der das Leben schafft. Und das Wort Gottes ist Geist und ist Leben. Wollen wir doch Gott die Ehre im Glauben geben und sagen, Herr, so gewiss du mit uns geredet hast und uns das Wort der göttlichen Verheißung, das für diese Tage bestimmt war, geschenkt und wir es im Glauben aufgenommen haben. Komme du jetzt mit der Kraft des Heiligen Geistes über uns. Schaffe du göttliches Leben in uns. Wollen wir das so beten? Wollen wir so glauben? Und Gott bei seinem Worte nehmen. So begann es mit dem Neuen Testament. Und so wird es mit der neutestamentlichen Gemeinde enden. Amen. Die Kraft des Heiligen Geistes, wirksam in der Gemeinde des lebendigen Gottes, um das gehörte Wort zu einer göttlichen Realität zu machen, so wie Christus das Fleisch gewordene Wort war, so muss das Wort der Verheißung durch uns göttliche Realität werden. Und wir haben die Zusage, nicht durch Heere, und nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, wird's geschehen. Aber wir müssen uns dem Wirken des Heiligen Geistes öffnen. Auch das wurde uns zur Einleitung gesagt. Wir müssen unseren Mund mit Lobpreis auftun, damit Gott wirklich füllen kann. Nur ein offenes Gefäß kann gefüllt werden. Oh, dass wir Gnade finden vor Gott, uns öffnen könnten und jeder den anderen vergäße und die Gemeinschaft mit Gott suchte, bis er die Verbindung mit ihm bekomme und ihn dann Lob und preise und der Geist Gottes sich wirklich herabneigen und neues göttliches Leben in uns allen schaffen, zur Ehre und zum Preise des Namens des Herrn. Können wir alle biblisch glauben? Können wir wirklich glauben, dass Gott sein angefangenes Werk zur Vollendung bringen wird? Lasst uns zu denen gehören, die einfach Glaubensgewissheit haben, weil Gott sie uns geschenkt hat. Auch die Begriffe Unglaube und Ungehorsam haben wir gestern Abend gehört. Wir wollen glauben, wie die Schrift sagt. Und dann werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Johannes hat's verkündigt. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Möge die heilige Salbung, das heilige Feuer Gottes, möge der Geist Gottes, die Kraft Gottes auf uns herabkommen und in der Tat uns neu beleben und alles in uns wirken, was wir benötigen, dem Herrn zu dienen, solange wir hier sind, und dann auch benötigen, wenn unsere sterblichen Leiber in die Unsterblichkeit verwandelt werden sollen. Möge diese Auferstehungskraft Jesu Christi nach dem Wort des Apostels, ich möchte ihn kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung, dass das göttliche Realität, ja unser persönliches Gotterleben aus Gnaden werden könnte. Amen. Lasst uns aufstehen und dem Herrn danken. Wir neigen die Häupter und beten gemeinsam. Herr, allmächtiger Gott, einige sind nach vorne gekommen, nicht um einem Menschen zu begegnen, sondern ein Erlebnis mit dir zu haben. O Herr, du kennst die unterschiedlichen Bedürfnisse, die Bitten und Anliegen. Wir bringen dir alles, treuer Herr. Du bist heute noch derselbe. Du rettest, du befreist, du heilst, du taufst mit Geist und Feuer. Du bist gegenwärtig, um dein Wort an denen zu bestätigen, die es geglaubt haben. Geliebter Herr, eigentlich sollten wir alle zu dir kommen. Unsere Hände, unsere Herzen zu dir erheben. O Gott, wir hatten dich nie so nötig wie in dieser Zeit. Herr, wir brauchen dich. Wir brauchen dich, wir brauchen dich, Herr. Sei uns gnädig, vergib alle Schuld, alle Sünde, allen Ungehorsam, allen Unglauben, jede Übertretung. Wasche uns in dem teuren Blute des Lammes. Reinige uns, o Herr, dass wir weiß werden wie der Schnee
als hätten wir nie gesündigt. Habe Dank für die Kraft des Blutes, darin unsere Erlösung und Vergebung liegt. Habe Dank für das Heil in Jesus Christus, unserem Herrn. Habe Dank für dein geoffenbartes Wort. Habe Dank für die Kraft des Heiligen Geistes, der auch jetzt herabkommt, um neues Leben zu schaffen und das gehörte Wort hervorzubringen. Wir danken dir, wir beten dich an und rühmen deinen wunderbaren Namen. Geliebter Herr, nochmals bitte ich dich darum, schenk allen, die nach vorne gekommen sind, worum sie gebeten haben, o Gott. Bestätige dein Wort an ihnen als wahr, dass sie froh und frei, erlöst, gesegnet, geheilt von hier gehen können, dich preisend und dir die Ehre geben. Halleluja! Herr unser Gott, wir geben dir gemeinsam alle Ehre in Jesu heiligem Namen. Amen.